Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Lukasevangelium, Kapitel 7. Jesus ging in eine Stadt mit Namen Nain. Und seine Jünger und eine große Menschenmenge gingen mit ihm. Als er aber nahe an das Stadttor kam, sie, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war. Und sie war eine Witwe. Und eine große Menschenmenge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und berührte die Bahre. Und die Träger blieben stehen. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle. Und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Tod kann so brutal zuschlagen. Er kann das Leben beenden und alle Hoffnung begraben mit einem Mal. Und das eben nicht erst im Alter von 97, sondern auch schon von 14 Jahren oder 17 Tagen. So haben wir es erlebt. Was macht der Tod mit uns und was machen wir mit dem Tod? Und dazu nun noch diese Geschichte aus dem Neuen Testament. Die kann so unrealistisch wirken. So weit weg, ja, wie ein Hohn. Oder beschreibt sie Realitäten, die Hoffnung wecken? Diese Geschichte, sie sprengt alle unsere Erfahrungen und auch unser Weltbild. Das gibt's doch nicht. Leider. Oder? Was machen wir damit? Oder was könnte diese biblische Botschaft mit uns machen, in uns bewirken? Der Tod und wir. Da bleiben doch nur Hilflosigkeit und offene Fragen. Da ist alles zu Ende. Der Tod und wir. Wenn wir hier bei Lukas lesen, müsste das Thema lauten Jesus, der Tod und wir. Jesus, der Tod und wir. Ändert das etwas für uns heute? Machen wir uns doch noch einmal auf den Weg mit dem Arzt Lukas und schauen uns mit unseren inneren Augen an. Stellen wir es uns einmal einfach vor Augen, erleben wir es mit, was er da beschreibt. Da sehen wir zwei Züge, zwei Prozessionen. Beide wohl ungefähr gleich groß. Aber sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Die eine Prozession führt aus der Stadt hinaus, aus dem Leben heraus, zu den einsamen, stillen Felsengräbern. Die Stadt heißt Nain. Übersetzt bedeutet der Ortsname lieblich. Aber da ist nichts mehr mit lieblich. Eigentlich dürften jetzt die Vögel nicht mehr singen und die Blumen auch nicht blühen. Denn ein Toter wird hinausgetragen im offenen Sarg oder auf der Bahre genauer. Die Mutter weinend daneben. Ihren einzigen Sohn hat sie verloren, vorher schon ihren Mann. Es hieß damals, ihre gesamte Existenzgrundlage war weggebrochen. Rente gab es nicht. Andere Versorgungssysteme, soziale auch nicht. Viele aus der Stadt gehen mit. Sie fühlen mit, sie weinen mit, singen Klagelieder, sie schreien, sie jammern. Das alles viel heftiger, als wir Mitteleuropäer das kennen. Ein Zug angeführt von einem Toten. Ein Zug gebeugt unter die Macht des Todes. Hier war nichts mehr zu erwarten oder zu erhoffen. Da blieb nur Klage und Dunkel und Not. Ganz anders der Gegenzug. Er führt in die Stadt hinein, ins Leben hinein, ins bunte Gewühl. Da blüht und singt alles. Angeführt von Jesus, dem Leben, das nicht tot zu kriegen ist, wie er noch beweisen würde. Menschenmengen hinter ihm, sie hatten seine Worte gehört, seine Taten gesehen. In diesem Zug waren alle voller Freude und so voller gespannter Erwartungen. Was wird Jesus als nächstes sagen und tun? Ein Zug angeführt von Jesus und beeindruckt von der Macht Gottes. Und ein Zug angeführt von einem Toten unter dem Eindruck des tragischen Todes, hilflos in Ohnmacht und erfüllt von Trauer. Und dann treffen diese beiden so gegensätzlichen Züge vor der Stadt zusammen, vor dem Tor der Stadt Nein. Was passiert jetzt? Was würde passieren? Da bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Man könnte höflich oder verlegen aneinander vorbeigehen, so wie wir oft an Leidenden und Kranken, Trauernden vorbeigehen, ihnen aus dem Weg gehen, einfach weil wir hilflos sind, weil wir verlegen sind und weil wir nicht wissen, wie wir reagieren sollen, was wir da sagen sollen oder tun sollen, gehen wir halt vorbei und beachten es nicht oder tun so. Eine andere Möglichkeit, die Bedrückung des Todeszuges könnte auf den Jesuszug überspringen. Oder der Jesuszug könnte sich aus Solidarität dem Trauerzug anschließen, was kein schlechter Zug wäre. Durch stille Teilnahme einfach zeigen, ich leide mit. Ich bin mit betroffen und bin da auch hilflos. Noch eine ganz andere Möglichkeit, man hätte sich gegenseitig gestört. Die Leute im Jesuszug hätten sich von der Klage, dem Tod, der Trauer in ihrer Freude und Stimmung beeinträchtigt gefühlt. Und die Leute im Trauerzug wären durch die Loblieder und die Ausgelassenheit dieser geistlichen Überflieger gestört worden. Die Züge begegnen sich. Jesus sieht die weinende Mutter. Und das geht ihm durch und durch. Sie jammerte ihn, sagt Luther sehr schön. Es drehte ihm die Eingeweide um vor Mitleid, sagt der Urtext noch viel stärker. So ist Jesus. Wohl niemand konnte so tief und kann so tief mitleiden wie er. Er steht nicht irgendwo distanziert daneben oder weit weg. Übrigens tut ihm nicht der Tote leid, sondern die Mutter. Weil er um die Ewigkeit weiß, weiß er auch, dass kein Toter, der bei Gott ist, einem leid tun muss. Er hat es doch jetzt viel besser als alle auf der Erde. Keiner, der bei Gott am Ziel ist, will wieder zurück. Keiner. Wer bei Gott ist, um den müssen wir uns doch nicht mehr sorgen. Für den ist bestens gesorgt. Ihm kann nichts mehr passieren. Er hat nichts mehr zu befürchten. Er hat nur Grund zur Freude. Aber die Not der Mutter, die geht Jesus durch und durch. Mehr als merkwürdig sind seine ersten Worte: Weine nicht. Das sagt er angesichts ihres toten Jungen. Er kann und darf es nur sagen, weil er weiß, was er als nächstes tun wird. Die Mutter ahnt es noch nicht. Sie hat den schwersten Augenblick ihres Lebens vor sich, wenn ihr geliebter Junge in der Grabeshöhle für immer verschwindet. Weine nicht. Nein, normalerweise gilt, weine ruhig. Weine ruhig. Du darfst auch laut weinen. Du darfst auch schreien und klagen. Und ich habe schon vielen gesagt, so vielen, die bei mir saßen, lass es raus. Du darfst weinen. Das ist gut. Du musst dich nicht schämen. Du musst es nicht zurückhalten. Weine ruhig. Weint mit den Weinenden, sagt die Bibel auch. Weiß nicht, wie viele Packungen Tempotaschentücher bei mir da schon verbraucht wurden. Ist auch egal, es ist gut, wir dürfen weinen, auch vor Gott und vor Menschen. Das ist gut. Jesus ist hier an dieser Stelle ganz anders, weine nicht. Warum? Erstens, wenn Jesus etwas sagt, dann bewirken seine Worte, was er sagt. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Die Mutter kann aufhören zu weinen. Und zweitens, so wie Jesus diese Worte sagt, in dieser Kraft und in dieser Liebe, bewirken sie Erwartung und Vertrauen, Glauben und bereiten damit sein Eingreifen vor. Wenn uns ein Wort von Jesus persönlich erreicht, und ich rede jetzt nicht von frommen Phrasen und biblischen Richtigkeiten, die jetzt eh nicht weiterhelfen, das meine ich nicht, sondern wenn uns ein Wort von Jesus persönlich in der Kraft seines Geistes erreicht und wir das merken, dann legt das in uns ein Fundament, dann bekommen wir Grund unter die Füße, dann kann in uns etwas ganz Neues entstehen. Ein Wort von Jesus, das Glauben bewirkt und Neues in Gang setzt, das ist es. Stopp, jetzt geht es anders weiter. Jetzt kommt die Wende. Und die beginnt mit dem Innehalten. Anhalten. Beide Züge halten an. Jesus tritt an die Bahre und berührt sie. Damit macht er sich kultisch unrein. Das darf ein Jude nicht. Aber Jesus hat keine Angst. Er hat keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen. Er hat keine Angst vor dem Tod. Auch nicht vor unserem Dreck, unserer Unreinheit, vor unserer Finsternis, vor all dem, was in uns faul ist. Die Träger halten an, sie halten den Atem an, denn das Ganze ist unerhört. Und dann hören sie die Worte, die noch niemand gesagt hatte. Jesus spricht den Toten an. Das tun wir auch manchmal. Die Versuchung ist groß, weiter den Kontakt zu den Toten zu suchen. Verabschiedung ist ganz wichtig. Dafür sollten wir uns auch gut Zeit nehmen. Das brauchen wir. Aber danach müssen wir lernen, sie loszulassen. Sonst können sehr ungute Bindungen und dunkle Belastungen entstehen. Bei Jesus hier ist das anders. Sein Motto ist auch nicht, was ich dir noch sagen wollte, sondern was nur ich dir sagen kann. Junger Mann, dir, dem Toten, sage ich, steh auf. Und was Jesus sagt, geschieht. Sein Wort ist schöpferisch, es hat Gotteskraft. Was Jesus uns sagt, können wir tun. Selbst wenn wir tot wären, weil das Wort Gottes zugleich die Kraft Gottes mitbringt. Die Kraft liegt im Wort, nicht in uns. Der Junge richtet sich auf und fängt an zu reden und Jesus gibt ihn seiner Mutter zurück und noch einmal empfängt sie ihren Sohn aus Gottes Hand. Das Ganze hat etwas Unheimliches, Gruseliges. Furcht packt die Menschen, ehe sich das Gotteslob bahnbricht. Frage, wo in dieser Geschichte könnten wir vorkommen? In welchem Zug wären wir mitmarschiert? In dem Zug aus der Stadt, aus dem Leben, auf dem Weg zum Friedhof, zur Sackgasse, gefangen im Leid und in menschlicher Ohnmacht, in diesem Zug angeführt von einem Toten und gebeugt unter die Macht des Todes, schwarz eingehüllt und erfüllt von Klage und Dunkel und Trauer und Fragen, ohne Hoffnung und am Ende. Oder wären wir vielleicht mitmarschiert in diesem Zug in die Stadt, ins Leben hinein, auf dem Weg, der zum Ziel führt, wo Gottes Macht sich zeigt, in dem Zug angeführt von Jesus, beeindruckt von der Macht Gottes, voller Freude, Loblieder singend, in Hoffnung und gespannter Erwartung. Vielleicht kennen wir beide Züge, vielleicht auch nur einen. Möglicherweise kennen wir keinen dieser beiden Züge und wären erstmal so Zuschauer, die von außen zuschauen, was da passiert. Entscheidend ist, dass beide Züge sich begegnen. Nicht nur der Tod und wir, auch nicht nur Jesus und wir, sondern Jesus, der Tod und wir. Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. Das leuchtet in dem, was Lukas hier zeichenhaft beschreibt, schon auf. Zeichenhaft, Jesus hat nicht alle Toten auferweckt. Wir wissen von dreien. Jesus hat auch nicht alle in Israel geheilt. Und da bleiben Fragen offen. Waren bei den anderen all die Gebete umsonst? Warum heilt Gott einige und andere nicht? Ich weiß es nicht. In Erweckungsgebieten weltweit geschehen auch heute nicht nur viele Heilungen, sondern mitunter sogar Totenauferweckungen, so wie bei Jesus und der Apostelgeschichte. Ich selber bin schon Menschen begegnet, die das erlebt haben, beziehungsweise durch die das geschehen ist. Auch Totenerweckung aus Nigeria, jemand kenne ich, aus Kenia jemand, Indien. Ich wünschte mir so etwas auch für Deutschland, vielleicht schenkt Gott es noch, aber wir können das nicht machen, das ist nicht in unserer Gewalt. Und oft verstehen wir Gottes Wege eben nicht und dabei bleibt es. Aber es geht noch um anderes und es geht noch um mehr, um Grundlegendes, Grundsätzliches. Diese beispielhafte Auferweckung eines jungen Mannes und noch viel mehr die Auferweckung von Jesus nach seiner Kreuzigung zeigen, die Wende ist bereits eingeleitet. Die Machtverhältnisse sind für alle Zeit und Zukunft klar. Und das bedeutet eine Wende für unser Denken und Leben. Der Tod ist noch Realität. Er schlägt noch zu, manchmal sehr brutal. Da gibt es überhaupt nichts zu verharmlosen und zu beschönigen dran, gar nichts. Darunter leiden wir. Wir sind ohnmächtig, ohne das ändern zu können. Aber Jesus steht davor. Jesus steht davor. Er leidet mit. Er hat es ja selber grausam durchlitten und Gott hat das bei ihm, bei seinem eigenen Sohn, zugelassen. Und die Macht ist bei Jesus und nicht mehr beim Tod. Deshalb müssen wir uns nicht mehr vor dem Tod beugen, sondern vor Jesus. Ich musste so denken beim Überlegen, was ich hier sagen kann. Wenn Jesus einen Toten ruft, er steht auf. Weil vor Gott sind die Toten gar nicht tot. Ihm leben sie alle, vor ihm sind sie alle lebendig. Am Ende wird Jesus alle Toten rufen und alle werden auferstehen und vor ihm stehen. Aber was ist, wenn Jesus heute Lebende ruft? Stehen die auch auf? Tun Glaubensschritte oder beugen sich vor ihm? Oder ignorieren sie ihn, widerstehen ihm, widersprechen? Wer sich vor Jesus beugt, ihm folgt, der kann aufrecht durch den Tod ins Leben gehen. Oder er wird am Ende von Jesus durch den Tod ins Leben getragen. Wenn Jesus der Herr ist und davor steht, dann sind die Tränen der Trauer nicht alles und sie sind nicht das Letzte. Sie sind da und sie werden geweint, aber sie sind nicht das Letzte. Dann winkt am Horizont auch schon die Freude. Und die Klage darf wissen, dass sie einmal von Gottes Lob abgelöst wird. Bei allem Mangel jetzt dürfen wir schon um die Fülle wissen. Dürfen wir in der Gegenwart schon die Zukunft sehen. Und in der Zeit schon die Ewigkeit oder etwas von ihr. Finsteren Realitäten müssen wir nicht mehr ausweichen, weil das Licht stärker ist. Wenn Jesus uns begegnet und er uns sein Wort sagt, dieses schöpferische Wort meine ich jetzt in der Kraft seines Geistes, nicht irgendwelches frommes Gerede, sein schöpferisches Wort in der Kraft seines Geistes, dann stellt uns das auf ein neues Fundament. Dann bekommen wir Grund unter die Füße. Dann kann etwas Neues entstehen. Wir können tun, was Jesus sagt, selbst wenn wir tot sind, weil das Wort von Jesus immer Gottes Kraft mit sich bringt. Nein, wir haben keine fertigen Antworten oder billigen Lösungen. Aber wir dürfen bitten, Jesus, sprich jetzt zu mir. Ja, bitte berühre mich, rühr mich an. Ich brauche ein lebendiges Wort von dir, jetzt für meine Lage. Ich brauche die Berührung deines Geistes. Zeig mir deine Perspektive, zeig mir deine Möglichkeiten für jetzt und für dann. Ich will mich nicht mehr unterkriegen lassen von dem, was du, Herr Jesus, längst unter den Füßen hast. Und dann, wenn wir gestorben sind, wird Jesus auch uns rufen. Er wird sagen, ich sage dir, steh auf. Man kann auch übersetzen, werde auferweckt. Und dann werden wir in einem neuen Leib vor Jesus stehen. Dann werden wir mit ihm reden. Wie der junge Mann mit seiner Mutter. Und dann werden wir auch anfangen zu verstehen. Dann werden wir anfangen zu verstehen. Jesus, der Tod und wir. Jesus gehört da an die erste Stelle. Der Tod hat nicht mehr den ersten Stellenwert und das letzte Sagen. Und wenn das Kreuz vor unserem Namen steht, vor unserem Namen, als Zeichen der Erlösung und des Sieges, verliert das Kreuz hinter unserem Namen und hinter anderen Namen seinen Schrecken. Ja, wir erschrecken noch und wir leiden auch noch. Das ist so. Aber das ist das Vorletzte. Nicht Sackgasse, sondern Durchgang. Jesus geht mit uns weiter. Und er hat mehr mit uns vor, als wir uns im Augenblick vorstellen können. Ich stelle mir vor, wie dieser Todeszug sich dem Jesuszug anschließt, nach dieser Auferweckung in Lukas 7 und wieder in die Stadt geht. Das lasst uns auch tun. Jesus folgen, ins Leben hinein und so dem Tod entgegentreten, umkehren vom Tod zum Leben. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Man kann auch übersetzen, sichtbar gemacht. In Lukas 7 ist das schon sichtbar geworden. Durch das Evangelium. Auch das, was wir gehört haben. Dieser Abschnitt aus Lukas 7 hat mich schon sehr lange, viele Jahre beschäftigt. Und ich möchte dazu noch ein Lied jetzt singen, als Predigtlied, das uns ein Stück auf den Weg mitnehmen will, dass wir höher steigen. Wir merken, dass auch höher steigen und mit Jesus gehen. Wer mag, ich habe es jetzt nicht als Liedblatt, kann den Refrain mitsingen, man kann aber auch einfach auch zuhören. Der Refrain ist: Jesus, du bist Herr, dir gleicht keiner mehr. Mit dir will ich gehen und deine Siege sehen. Jesus, wo der Tod regiert, du bist, der zum Leben führt. Jesus, wo die Trauer klagt, du bist, der das Trostwort sagt. Jesus, du bist Herr, dir gleicht keiner mehr. Wo Verzweiflung schreit, du bist's, der uns ganz befreit. Jesus, wo kein Weg zu sehen, mit dir wird es weitergehen. Jesus, du bist Herr, dir gleicht keiner mehr. Das Dunkel quält, du bist doch das Licht der Welt. Jesus, wenn uns Angst verschlingt, du bist's, der den Frieden bringt. Jesus, du bist Herr, dir gleicht keine mehr. Mit dir will wo Satan drängt, du bist's, der den Himmel lenkt. Jesus, selbst nach größtem Leid, du bringst Gottes Herrlichkeit. Jesus, du bist Herr, dir gleicht keiner mehr.